Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Angela Gutzeit, seien Sie herzlich willkommen beim Büchermarkt. Heute begeben wir uns mit dem österreichischen Schriftsteller Raoul Schrott hinaus auf hohe See und mit dem Kulturwissenschaftler Bernd Brunner in den hohen Norden. Beginnen wir mit Raoul Schrott, selbst ein passionierter Weltreisender, der mit Romanen bekannt geworden ist wie Die Wüste Lob und Tristan da Cunha oder Die Hälfte der Erde. Außerdem hat sich Schrott als Übersetzer einen Namen gemacht, unter anderem des Gilgamesch-Epos. In seinem neuen Roman mit dem langen Titel Die Geschichte des Windes oder von dem deutschen Kanonier, der erstmals die Welt umrundete und dann ein zweites und drittes Mal, schickt Raoul Schrott einen jungen Mann aus Deutschland mit der Magellan-Expedition auf Seefahrt. Die hat bekanntlich vor gut einem halben Jahrhundert tatsächlich stattgefunden, unter der Leitung des Portugiesen Magellan als Kapitän. Für Schrott ist das, salopp formuliert, ein gefundenes Fressen. Die Weltumrundung dient ihm als Grundlage für eine pralle Geschichte, angelehnt an das Genre des Schelmenromans. Tanja Lieske stellt den Roman vor.
Raoul Schrott beginnt diesen Roman mit einem Hinweis auf eine historische Spur. Dreimal soll der Mann, von dem hier erzählt wird, um die Welt gefahren sein. Zum ersten Mal im Jahr 1519. Es war die berühmte erste Weltumsegelung unter Ferdinand Magellan. Und der Held war als Kanonier mit an Bord. Ein zweites und ein drittes Mal dann 1525 und 1542. Unter mindestens ebenso vielen Namen soll der Held dieses Romans verzeichnet sein.
Von ihm halten die historischen Archive Spaniens nur wenig mehr als den Namen und eine Herkunft fest. In den vergilbten Verzeichnissen wird er mal als Hanse, mal als Arnes oder Juan Alemán de Aquisgrán angeführt. Sohn von Juan Panjulio y Sofia. Das ist alles, was von diesem Hannes, dem Deutschen aus Aachen, überliefert ist. Alles andere ist die Wahrheit einer Geschichte gegenüber der Geschichte.
Der Triumph der erzählten Geschichte gegenüber der Geschichtsschreibung, das ist ein zentrales poetisches Anliegen im Werk von Raoul Schrott. Und genau das treibt er hier zu neuen Höhenflügen. Sein Erzähler wird dabei zum Gestaltwandler, der in wechselnde Rollen schlüpft. Er nimmt zum einen den Platz eines Chronisten ein, der sich in der Vergangenheit verortet und im Duktus einer barocken deutschen Sprache berichtet, was geschehen ist. Es ist eine meandernde, eine selbstbewusste Tonlage. Lange Sprachgirlanden winden sich über Seiten hinweg und fordern etwas Aufmerksamkeit.
Es sind dies die Jahre kleinerer Sintfluten, die den von der Johannes-Apokalypse prophezeiten Untergang zur Mitte des Jahrhunderts allerorts durch Sommers über die Ufer tretende Ströme zu erfüllen scheinen. Dabei überschwemmen sie auch die Äcker von Hannes Vater und vernichten jedes Mal die gesamte Ernte, sodass dieser sich schließlich gezwungen sieht, den ärmlichen Hof aufzugeben und sich in den unweit Aachens gelegenen Minen zu verdingen, um die Familie über Wasser zu halten.
Der Mensch empfindet sich als Spielball Gottes. Die Welt ist eine große Bühne, auf der letztlich geschieht, was dem Weltenlenker oder der wankelmütigen Fortuna gefällt. Raoul Schrott hat seinem Text mehr als nur die Sprache des Barock eingewebt. Sprache überbrückt hier ein halbes Jahrtausend und gibt der Leserin, dem Leser, die Möglichkeit, mit den Menschen der Zeit zu denken und zu fühlen. In der Stimme des Hannes nun, das ist die zweite Gestaltwandlung des Erzählers, wird diese Weltsicht noch deutlicher. Hannes begibt sich an Bord des Schiffes Victoria und er nimmt teil an der bis dahin größten Expedition der Menschheit. Das ist Geschichtsschreibung von unten. Und auch hier hält der deutsche Barock eine Vorlage bereit, nämlich den Simplicius Simplicissimus von Grimmelshausen. Hannes ist so gutmütig wie naiv. Genau wie sein literarisches Vorbild.
Wie grausig war da der erste wirkliche Sturm. Es war unbeschreiblich. Der Himmel selbst bei Tage dunkel und so nieder, als käme er auf uns herab. Der schwere Druck, überall die Luft herausstoßend, dass es war, als führen wir mit dem Bug an eine Wand, die Arme Gottes unser Heck dagegen schiebend. Ein Tohu war Bohu, wie am Anfang der Schöpfung, als Jach und Wes atmen über den Wellen lag.
Was die Mannschaft der Magellanschen Expedition während der 3 Jahre auf See erlebte, ist dank der Berichte des Chronisten Antonio Pigafetta gut belegt. Vieles sprengt das heute Vorstellbare. Stürme, Schiffbruch, Skorbut, Mord, Fahnenflucht, Meuterei und wahrscheinlich auch Kannibalismus. Man wird diesem Hannes aus Aachen also weniger zuhören, um zu erfahren, was geschehen ist. Man wird seiner Stimme lauschen, weil man wissen will, wie ein einfältiger und gutmütiger Mensch das alles erzählt und bewertet. Ein Beispiel. Fernando Magellan lässt im April 1520, nachdem er in der Bucht von San Julián in Patagonien überwintert hat, eine Meuterei von 3 seiner Kapitäne blutig niederschlagen. Kapitäne, die aus gutem Grund, wie wir heute wissen, nach Spanien zurückreisen wollten. Die Geschichtsschreibung und auch die Literatur haben Magellan viel von seiner Grausamkeit verziehen. Stefan Zweig etwa bescheinigt dem Seefahrer, dass er in einem heroischen Zeitalter unterwegs war und nennt ihn einen Mann von Ehre und Ambition. Davon bleibt wenig übrig, wenn man dem Hannes von Raoul Schrott zuhört. Magellan heißt bei ihm, angelehnt an die portugiesische Sprache, Megele.
Da es unter der Besatzung keinen Scharfrichter gab, schenkte Megele einem Pagen großzügig das Leben, doch unter der Bedingung, dass er seinem Herrn, den tränenreich die Jungfrau Maria anflehenden Kapitän der Concepción, erwürge, um hernach den Barbier anzuweisen, dessen Leichnam, samt jenes des Mendoza, zu enthaupten, 4 zu teilen und die Köpfe der beiden an Ufer auf Pfähle zu stecken und ihre Gliedmaßen an die Rahen zu hängen. Das waren unsere Osterlämmer.
Man weiß heute, wie gewissenlos die Europäer bei der ersten Phase der Kolonialisierung zu Werke gingen. Bei Bedarf wurden indigene Völker einfach niedergemetzelt. Trotz vieler folgender blutiger Szenen sichert sich Raoul Schrott die Sympathie der Leser für seinen Helden. Er gibt seinem Hannes die Metaphern eines Waffenschmieds mit auf den Weg, aber auch die wachsende Abscheu vor dem Krieg.
Das war meine Feuertaufe. Und besprengt wurde ich dabei nicht mit Weihwasser, sondern dem Blut meiner Waffenbrüder, das nun überall an mir klebte und stank. Dass ich bei dieser Schlacht wie wild und rünstig geworden war, beschämte mich, ohne dass ich es zeigen wollte, da man mich sonst für einen Feigling gehalten hätte, der ich nicht bin. Eher ist mir damals ein Teil der Seele unwiederbringlich in die Glut der Esse gefallen und der Rest dabei hart geworden, wie rotweiches Kupfer, das durch Beigabe von glänzendem Zinn zu Bronze wird.
Das alles erinnert an die Melancholie eines Simplicius Simplicissimus, der allerdings erst ein gutes Jahrhundert nach der Expedition des Magellan seine literarische Stimme fand. Raoul Schrott gelingt dieser literarische Jahrhundertsprung mühelos, auch dank eines weiteren bindenden literarischen Genres. Es ist der spanische Schelmenroman. Dessen Schöpfer, Mateo Alemán, macht er sogar zu einem Nachfahren seines Helden Hannes. Zu einer solchen Textur ständiger Verweise gehört es, dass der Autor sich selbst mit in den Roman eingeschrieben hat. Als Autoren-Ich und Gestaltwandler Nummer 3 erzählt er, wie er die Strecke des Magellan nachgereist ist. Dabei will Raoul Schrott erfahren haben, dass sein Protagonist Hannes Schiffbruch erlitten habe und auf den Osterinseln verschollen ging. Das ist in jedem Fall ein passendes, ein poetisches Ende. Raoul Schrotts neuer Roman ist oft witzig, manchmal schön und in einigen wenigen Passagen auch überwältigend. Ohne eine Portion Chuzpe und Größenwahn kann all das nicht entstanden sein. Niemand garantiert uns zudem, dass der Hannes aus Aachen wirklich gelebt hat. Doch es lohnt sich, seine Geschichte zu lesen.
Tanja Lieske, Raoul Schrotts Roman Eine Geschichte des Windes ist im Karl-Hanser-Verlag zum Preis von 26 Euro erschienen. Das Buch hat 304 Seiten. Kommen wir zu Bernd Brunner und seinem Buch Die Erfindung des Nordens. Ganz gleich, ob Atlantis oder Thule, Odin oder Wotan, der Norden war und ist für alle südlicher gelegenen Länder eine Quelle der Faszination. Allerdings mit historisch deutlich wechselnden Schwerpunkten, wie der Kulturwissenschaftler Bernd Brunner zeigt. Sein Buch widmet sich der Kulturgeschichte einer Himmelsrichtung, wie der Untertitel lautet, die von romantischer Natursehnsucht bis zu nationalsozialistischer Rassenkultur reicht. Jutta Persson stellt das Buch vor.
Als die Frauenrechtlerin Mary Wollstonecraft im Jahr 1794 durch Norwegen, Schweden und Dänemark reist, ergeht es ihr wie vielen Intellektuellen des 18. Jahrhunderts. Die nordischen Landschaften, die zuvor eher im Schatten italienischer Zitronenblüte vor sich hingedämmert hatten, lösen ein neues Naturempfinden aus und werden als unverfälschte Idyllen im verdorbenen Meer der Zivilisation entdeckt. Wollstonecraft berichtet aus Schweden.
Die Luft war wie Balsam, wie sie gegen Morgen immer frischer wurde. Ein namenloses Wonnegefühl durchströmte mich, wie ich meinen Busen den Umarmungen der Natur öffnete, und meine Seele erhob sich zu ihrem Schöpfer mit dem Gezwitscher der einsamen Vögel, die den nahenden Tag mehr zu fühlen als zu sehen begannen. Ungestört konnte ich sein Werden betrachten.
Das intensive Naturerlebnis ging europaweit oft mit einem Interesse für altnordische Mythologie einher. Mitte des 18. Jahrhunderts wurde die isländische Edda übersetzt und in Schottland wurde der Ossian mit seinen melodramatischen Nebel- und Schwertkulissen gefeiert. Auch wenn sich bald herausstellte, dass die angeblich aus keltischer Zeit stammenden Dichtungen weitgehend von ihrem Entdecker verfasst worden waren. In Deutschland waren es zum Beispiel Schlegel und Herder, die zwar nicht weit nach Norden kamen, sich aber trotzdem für Eisschollen und Nordlichter begeisterten und in der altnordischen Mythologie eine Urgeschichte der Deutschen, ein germanisches Naturgefühl entdeckten. Norwegen-Euphorie, Keltophilie, Arktik-Mania, Wikinger-Forschung. Bernd Brunners lesenswerte Kulturgeschichte präsentiert die verschiedenen Nordkonjunkturen und beginnt dabei zunächst einmal mit den Reisebeschreibungen der frühen Schweden, Norwegen, Lappland oder Grönlandfahrer. Sein Buch, schreibt der Autor, sei als Katalog von Episoden und Schlaglichtern gedacht und versammelt handfeste Handelsinteressen, aber auch Sehnsüchte und Projektionen. Die großen Umbrüche in der Wahrnehmung des lange vernachlässigten Nordens finden allerdings erst in der Moderne statt.
Der neue Mythos vom lebendigen, kraftspendenden Norden verband sich mit physikalischen und astronomischen Themen, die zu dieser Zeit viel Gesprächsstoff boten. Vorstellungen vom Astralischen, von Magnetismus, Elektrizität und Lichterscheinungen wie Nordlicht und Polarstern verliehen der nördlichen Himmelsrichtung einen geheimnisvollen Nimbus.
Bei manchen Künstlern und Denkern kam eine Mittelmeermüdigkeit dazu, die den Norden an Kontur gewinnen ließ. Die klassische Sehnsucht nach dem Süden schien zumindest vorübergehend in den Hintergrund zu treten. Der Maler Caspar David Friedrich mokierte sich um 1800 ebenso über das Italienische wie noch 100 Jahre später Thomas Manns Novellenfigur Tonio Kröger, dem Italien sogar bis zur Verachtung gleichgültig wird. Währenddessen wuchs die Neugier auf den Norden mit seinen Sagastoffen und Kriegerkulturen, denen man sich verwandt fühlte. Ab wann genau das deutsche Interesse an der indogermanischen Mythologie, an der Runenkunde, wie sie etwa die Gebrüder Grimm betrieben, oder an den nordisch-bäuerlichen Lebenswelten in Germanentümelei umschlug, ab wann also der Norden zu schierer nationaler Selbstvergrößerung herhalten musste, bleibt in Die Erfindung des Nordens eine offene Frage. Aber Brunner zeigt, wie die altnordischen Schriften für die germanische Tradition vereinnahmt wurden und bietet dabei eine Fülle von Details, von Richard Wagners Opern bis zu Kaiser Wilhelm II., der mit seiner Yacht in den norwegischen Fjorden unterwegs war und 1890 verkündete:
Es zieht mich mit magischen Fäden zu diesem kernigen Volke, welches in seinen Sagen und seiner Götterlehre die schönsten Tugenden der Germanen, die Mannestreue und Königstreue, zum Ausdruck gebracht hat.
Etwa ein Viertel seines Bandes widmet Brunner den Rassetheorien des 19. und 20. Jahrhunderts, die dem Arierkult eine vermeintlich wissenschaftliche Grundlage boten. Die Idee von der Höherwertigkeit blonder Lichtmenschen führte nicht zuletzt dazu, dass auch der Ursprung der menschlichen Spezies im Norden gesucht wurde. In mehreren Fällen wurde die Wiege der Menschheit sogar an den Nordpol verlegt. Mit der nationalsozialistischen Rassenlehre, die zum Beispiel in Hans Günthers populärer Rassenkunde des deutschen Volkes propagiert wurde, sollte die Idee vom höherwertigen Norden dann in völkische Praxis münden.
Die Aufgabe für die von Günther ins Leben gerufene nordische Bewegung war die Erhöhung des Anteils an nordischem Blut, die biologische Aufnordung. Dem übergeordnet war der allnordische Gedanke, der nicht weniger als ein ambitioniertes außenpolitisches Programm meinte. Die Einigung der Völker germanischer Sprache mit dem Ziel nordischer Wiedergeburt. Nach diesem Konzept galten die Deutschen, neben den Dänen, Schweden, Isländern, Norwegern und Finnen, als das sechste Nordvolk.
In Nordeuropa reagierte man schon vor dem Nationalsozialismus skeptisch auf die teutonischen Vereinnahmungsversuche, zumal die skandinavischen Länder ganz anderen politischen Idealen verpflichtet waren. Wie es nach dem Zweiten Weltkrieg mit den verschiedenen Mythen des Nordens weiterging, kann Brunner leider nur noch andeuten. Seine Assoziationskette reicht von der isländischen Sängerin Björk über die Serie Game of Thrones bis zur dänischen Hügelkultur oder Trekkingkleidung von The North Face. Aufschlussreich ist diese Kulturgeschichte vor allem dann, wenn die wachsende Identifizierung mit dem Norden und dessen völkische Vereinnahmung in den Blick rücken. Dass ein anderer Umgang mit der mächtigen Nord-Süd-Motivtradition möglich ist, erwähnt Brunner auch. Heinrich Heine tritt als Kronzeuge auf. In seinem Buch der Lieder lässt er eine nordische Fichte träumen, von einer Palme, die fern im Morgenland steht.
Jutta Persson, die Erfindung des Nordens, Kulturgeschichte einer Himmelsrichtung, so heißt das Buch von Bernd Brunner, erschienen im Galliani Verlag, 320 Seiten, 24 Euro. Und zum Abschluss präsentiert uns mein Kollege Jan Drees noch ein Fundstück, und zwar aus der aktuellen Novemberausgabe des Merkur, Deutsche Zeitschrift für europäisches Denken. Da ist unter der Rubrik Marginalien ein neunseitiger Essay des Schriftstellers Gerhard Henschel zu finden. Der Titel: Das Judenbild der Brüder Grimm. Ausgangspunkt: ein Aufsatz des Märchenforschers Heinz Röllecke aus dem Jahr 2007. Das ist nun schon eine Weile her, Jan Drees. Was treibt denn Henschel jetzt zu seiner Auseinandersetzung mit Röllecke und den Grimms an? Worum geht es?
Gerhard Henschel wundert sich, dass Heinz Röllecke 2007 geschrieben hat, man sage den Brüdern Grimm zuweilen unbeseelen, einigermaßen töricht und ganz zu Unrecht Antisemitismus nach. Deshalb haben wir hier jetzt Gerhard Henschel, der sagt: Schauen wir uns das doch mal an. Und er hat einige Fundstücke. Zum Beispiel haben die Brüder Grimm treuherzig die Legende vom jüdischen Ritualmord an dem Christkind Anderl von Rinn aus Tirol aufgeschrieben. Und sie berufen sich dabei auf ein Werk des Jesuiten Jakob Schmidt. Das Ganze beginnt schon relativ hässlich mit den Worten: Im Jahr 1267 war zu Pforzheim eine alte Frau, die verkaufte den Juden aus Geiz, ein unschuldiges siebenjähriges Mädchen. Die Juden stopften ihm den Mund, dass es nicht schreien konnte, schnitten ihm die Adern auf und umwanden es, um sein Blut aufzufangen mit Tüchern. Das arme Kind starb bald unter der Marter und sie warfen's in die Enns, eine Last von Steinen obendrauf. Auch in den teilweise noch nicht edierten Briefen der Brüder Grimm findet sich das eine oder andere. So hat sich Wilhelm Grimm an Wiegand einmal gewandt und hat geschrieben, er habe ein altes Huhn gegessen, das so zäh war und hartherzig wie ein alter, geiziger Jude. Und bei der Fortschreibung eines Märchens, der Jude im Dorn, das Wilhelm Grimm immer wieder neu angefasst hat, werden die Darstellungen des Juden von Mal zu Mal tendenziöser. Das könnte man nun als reine Krittelei abtun und sagen, damals in romantischen Zeiten gab es den Antisemitismus, aber Henschel richtet seinen Blick auch auf Wilhelm Schof, der 1935 unter anderem geschrieben hat, Jakob Grimm sei von dem gleichen Gedanken beseelt und habe um das gleiche Ziel gerungen wie Adolf Hitler. Und über diesen Satz und über das, was Henschel hier zusammengetragen hat, wird, vermute ich, in den nächsten Wochen noch häufiger zu reden sein.
Dankeschön, Jan Drees, mit einem kurzen Einblick in einen Essay von Gerhard Henschel, der unter dem Titel »Etwas Vorlautes, Widriges – Das Judenbild der Brüder Grimm« in der Novemberausgabe der Zeitschrift Merkur erschienen ist. Ein historisches Thema mit, wenn man so will, aktuellen Bezügen. Und das war's im Büchermarkt am Donnerstag. Hier geht es gleich weiter mit Forschung aktuell, und den Kollegen am Mikrofon war Angela Gutzeit.